Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Olga Tokarczuk hat tolle Bücher geschrieben. Mit einer gewissen Konsequenz bekommt sie heute den Literaturnobelpreis. Was ihr jüngstes Buch angeht, die Jakobsbücher heißt das, da werden Sie in dieser Sendung zwei entgegengesetzte Meinungen hören. Von Esther Kinski und Lothar Quinckenstein, die beide Tokarczuk übersetzt haben. Es gibt ja bei uns den einen oder anderen Menschen, der so ziemlich alles hat, was die Sache mit den Weihnachtsgeschenken schwierig macht. An der Stelle wird eine Aktion eines Kunstkollektivs interessant. Literatur für das, was passiert, so nennt sich diese Truppe. Und die haben gerade im Berliner Brechthaus eine öffentliche Textgeschenkwerkstatt aufgemacht. Da kann man sich individuelle Wunschtexte schreiben lassen, wenn man für Menschen auf der Flucht spendet. Also im besten Fall tut man da doppelt Gutes. Etienne Röder hat sich diese Schreibwerkstatt angesehen.
Hast du schon Texte fertig?
Ein riesiger Samtvorhang im Farbton Safran leuchtet an der Wand des Literaturforums im Brechthaus. Hier befand sich einst der Laden, in dem Bert Brecht und seine Frau Helene Weigel ihre Rauchwaren erworben. Gleich nebenan der Dorotheenstädtische Friedhof, auf dem sie begraben liegen.
Wieder nicht. Man muss immer ein O machen.
Große O ist die Null.
Ja, ich weiß.
Für die 1, kleines L oder großes I.
Okay. Ja, gut, der nächste Text.
Vor dem eindrucksvollen Vorhang stehen auf 4 karg ausgestatteten Schreibtischen alte Schreibmaschinen. Reminiszenzen an die Zeit, als Brecht hier wirkte. Während seiner Jahre im Exil war er zeitweilig auf Spenden angewiesen. Und so passt der Pop-Up-Store ziemlich gut in das ehrwürdige Gebäude in der Berliner Chausseestraße 125. Worum es dabei geht, erklärt die Schriftstellerin Paula Fürstenberg.
Man kann einfach herkommen oder uns eine Mail schreiben oder uns anrufen und sich einen Text wünschen, entweder für sich selber oder für jemanden, dem man diesen Text schenken möchte. Es funktioniert so, dass man sich eine Textsorte aussucht. Also es kann ein Brief sein, eine Geschichte, ein Gedicht, ein Horoskop, ein Orakelspruch, eine Schmährede. Schmährreden schreiben wir besonders gerne. Zudem wir dann ein paar Stichworte brauchen und dann legen wir los und innerhalb von 30 bis 45 Minuten entsteht ein Text.
Texte, die in ihrer Spontanität Literatur und Aktionskunst miteinander verweben. Die Idee dazu hatten die beiden Schweizer Autorinnen Gianna Molinari und Julia Weber, die das Projekt bereits 2015 in Zürich gegründet haben. Gemeinsam mit der Autorin Isabel Wenger hat Paula Fürstenberg die Schreibwerkstatt als Pop-Up-Store nun ins Berliner Literaturforum im Brechthaus geholt.
Mein Name ist Isabel Wenger und das steht auch auf der Homepage. Genau. Alles klar, vielen Dank. Ja, nein, ich schreibe Ihnen eine Bestätigung. Danke auch. Ihnen auch. Ciao.
Insbesondere das Erstarken rechtspopulistischer Positionen hat die Literatinnen motiviert, ihren Schreibtisch zu verlassen und unter dem Namen Literatur für das, was passiert, schreibt das Kollektiv nicht zum ersten Mal für einen guten Zweck. Dieses Mal geht der Erlös der Texte als Spende an die Organisation Pro Asyl.
Jetzt war es uns wichtig, eine Organisation zu unterstützen, die sowohl sehr konkrete Hilfe leistet, als auch eine breite politische Arbeit macht. Wir unterstützen gerne auch lokale Initiativen, Nachbarschaftsinitiativen. Wir haben auch schon für die Seenotrettung geschrieben. Also wir schauen auch immer, wo es gerade brennt oder in dem Fall auch jetzt, wo es gesellschaftlich eigentlich gerade zu wenig brennt.
Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, verwies bei der Eröffnungsveranstaltung darauf, dass es momentan um viel mehr gehe, als um offene oder geschlossene Grenzen, sondern um die Frage, ob in Europa noch individuelle Menschenrechte gelten.
Paula, dann würden wir das am Mittwoch machen und wenn Sie am Mittwoch, ja, gleich um 13 Uhr wird es nicht fertig sein, aber wenn Sie dann am Mittwoch ein bisschen später vorbeikommen,
ja,
dann können Sie sich den gerne abholen.
Ja. Soll ich meinen Namen oder E-Mail oder
was? Das ist quasi die Person, für die es das Geschenk ist. Sie können hier unten gerne einen Kontakt da lassen.
Für die Schriftstellerin gilt es zu Beginn vor allem noch, sich auf das analoge Medium Schreibmaschine einzulassen, um die spontanen Textwünsche in eine Form zu bringen. Auf Lea Schneiders Arbeitsplatz wackelt der Milchkaffee in der Tasse, während sie an einer Maschine Typ Hermes Baby gerade einen Auftrag bearbeitet.
Und die ist tatsächlich auch, die macht es einem nicht so einfach, weil sie hat weder eine 1 noch eine 0 noch einen Akzent. Und ich habe vorhin eine französische Adresse getippt, weil ich eine Vorladung an Horst Seehofer an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geschrieben habe. Und es war natürlich ohne Akzent relativ schwierig, eine Allee zu schreiben. Aber man hilft es dann halt.
Der Wunsch zu genau diesem Text kam von Pro Asyl. Und bei Wünschen mit konkreter politischer Message, so beschreibt es Lea Schneider, einen eigenen Ton zu finden, sei die größte Herausforderung.
Ich habe mir dann überlegt, ob ich versuche zu argumentieren, ob Fallgeschichten zu erzählen oder an seine angeblich christlichen Werte zu appellieren oder so. Aber das war mir irgendwie alles zu viel ernst genommen. Also das, was ja tatsächlich Literatur kann, im Gegensatz zu politischem Aktivismus, ist ins Fiktionale zu gehen und was Utopisches zu machen. Und mich selber zu ermächtigen, eine Vorladung von der Adresse des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu schreiben, ist, glaube ich, genau das, was dann funktioniert. Genau, das war der erste Text heute Morgen. Jetzt schreibe ich ein Horoskop mit sehr vielen Stichworten für die Teilnehmer einer Schreibwerkstatt für Jugendliche in Marzahn.
Bis zum 13. Dezember läuft die Textgeschenkwerkstatt im Berliner Brechthaus. Wenn Sie nicht in Berlin sind, Sie können Ihre Wünsche dort auch per Mail oder per Telefon anmelden. Im Netz finden Sie die Aktion mit den Stichworten Literaturforum und Brechthaus. Heute Nachmittag bekommen Olga Tokarczuk und Peter Handke ihre Literaturnobelpreise. Olga Tokarczuk konnte einem ein bisschen leid tun in den letzten Wochen, weil da nur über Peter Handke debattiert wurde. Deshalb wollen wir jetzt konzentriert auf die polnische Autorin schauen, mit zwei Menschen, die in Sachen Tokarczuk allerdings auch wieder unterschiedlicher Meinung sind. Das sind zum einen die Autorin und Übersetzerin Esther Kinski. Sie hat mehrere Bücher von Olga Tokarczuk ins Deutsche gebracht und jetzt ist sie im italienischen Triest für uns im Studio. Guten Tag, Frau Kinski.
Guten Tag.
Und hier in Berlin ist für uns im Studio Lothar Quinckenstein. Er hat zusammen mit Lisa Palmes das jüngste Tokarczuk-Buch übersetzt. Die Jakobsbücher heißt das. Seien Sie willkommen, Herr Quinckenstein.
Guten Tag.
Lisa Palmes und Sie haben jetzt viel Zeit zugebracht mit dem jüngsten Werk von Olga Tokarczuk, die Jakobsbücher. Das sind ja 1184 Seiten. Nach all der langen Zeit, was finden Sie denn besonders interessant an diesem Buch?
Ja, das Erste, was uns angesprochen hat, war die Geschichte selbst. Jakob Frank gehört jetzt in beiden Ländern nicht zu den Persönlichkeiten, die sehr bekannt sind, vielleicht in Polen sogar eher noch einzuordnen ist in bestimmten Kreisen, weil es da eine frankistische Spur gibt, die zu Adam Mickiewicz führt. Aber in Deutschland ist es keine Gestalt, über die man jetzt so ständig sprechen würde.
Dann vielleicht ein Satz zu ihm. Was ist das für ein Mensch?
Er war ein Heretiker, der aus dem mitteleuropäischen Judentum kam und eine heretische Rebellion ausgelöst hat, der einen ungeheuer verschlungenen Lebensweg zurückgelegt hat, der, wie der Untertitel des Romans ja auch sagt, über sieben Grenzen führt, durch fünf Sprachen und drei große Religionen. Sein Lebensweg endet in Offenbach am Main. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, dass diese Reise dann dorthin führt. Und was uns neben dieser Geschichte angesprochen hat, war die Struktur des Romans, die Architektur. Es ist ein episch-polyphoner Wurf, sehr breit erzählt, sehr vielschichtig erzählt.
Und damit haben Sie jetzt schon sehr viel gesagt, was sehr interessant klingt im Blick auf diesen Roman. Und jetzt, Esther Kinski, bei Ihnen, wenn mir das richtig übermittelt wurde, haben Sie die Jakobsbücher auch gelesen oder angefangen zu lesen und nach etwa 100 Seiten weggelegt und Sie wollten dieses Buch eben nicht übersetzen, obwohl Sie ja schon mehrere Bücher von Olga Tokarczuk übersetzt hatten. Warum nicht? Was hat Sie gestört an den Jakobsbüchern?
Ja, also ich hatte ja auch schon das vorherige Buch nicht übersetzt. Ich war eigentlich fertig mit Olga Tokarczuk nach diesem Buch Unrast. Also was mich an den Jakobsbüchern gestört hat, es erschien mir so ein Sammelsurium, mal ganz ehrlich gesagt, von verschiedenen Beiträgen, in denen ich überhaupt keine Linie, Struktur erkennen konnte. Mir gefiel die Sprache nicht. Mir gefällt ehrlich gesagt dieser Ansatz nicht, dass sehr viel von hier und da zusammengeklaubt wird und dann in so einen Text eingebuttert. So habe ich es empfunden. Und für mich war eigentlich nach den Büchern, die ich übersetzt habe, die Sprache von Olga Tokarczuk einfach wirklich nicht mehr interessant genug. Und das ist eine Entscheidung, die wahrscheinlich jeder Übersetzer irgendwann mal macht oder vielleicht auch schon von Anfang, weiß, was interessiert ihn mehr, die Geschichte oder die Sprache. Und für mich war die Sprache einfach nie herausfordernd genug.
Bleiben wir erstmal vielleicht bei dem Thema Jakobs Bücher, was Sie als Einwände formuliert haben. Zu viele Themen, nicht wirklich miteinander verbunden. Herr Quinckenstein, was sagen Sie jetzt zu diesen Einwänden gegen dieses Buch?
Wir hatten ganz im Gegenteil das Gefühl, dass das sehr klar strukturiert ist, natürlich sehr in die Breite geht, das ist überhaupt keine Frage. Und dass von Anfang an hier eine, ja, wie soll ich das nennen, eine Strategie verfolgt wird, eine Erzählstrategie verfolgt wird, die auf der einen Seite diese Breite zulässt, aber auf der anderen Seite auch ganz klar dieser Beliebigkeit vorbeugt. Es gibt in einer der Eingangsszenen gibt es die Beschreibung eines Hauses der Familie Schor in Rochatin, das war damals Rzeczpospolita vor den Teilungen, das ist heute Westukraine.
Also die große polnische Republik.
Ja, ja. Heute Westukraine, und in diesem Städtel Rochatin wohnt die Familie Schor, die eine wichtige Bedeutung hat für die Anhängerschaft später des Jakob Frank. Und dieses Haus wird sehr detailliert beschrieben als ein völlig verwinkeltes, labyrinthisches Gebilde. Ein Abbild eigentlich sozusagen in der Mikrostruktur des Romans dieser Makrostruktur. Und diese Polyphonie hatte für unsere Begriffe eben auch das Ziel, diese Figur des Jakob Frank nicht eindeutig festzusetzen, also ein abschließendes Urteil zu fällen, sondern ihn zu zeigen, ihn erscheinen zu lassen und ihn dann auch wieder verschwinden zu lassen. Denn wir sehen Frank durch die Augen der Anhänger und durch die Augen der Gegner.
Ich würde es gerne noch ein bisschen weiter anschauen, Frau Kinski. Ich habe es jetzt auch ein bisschen mit Schrecken gehört, muss ich sagen, weil ich auch eins der Bücher, die Sie übersetzt haben, Taghaus, Nachthaus von Olga Tokarczuk, ist schon eine Weile her, das stimmt. Aber das habe ich mit großer Begeisterung gelesen, und Sie haben dafür auch einen Übersetzerpreis, den Brücke-Übersetzerpreis bekommen. Haben Sie denn auch da schon oder auch in anderen Büchern von Olga Tokarczuk die gleichen, was Sie jetzt als Schwächen benannt haben, gesehen, vor allem was die Sprache angeht?
Ja, ehrlich gesagt schon. Also für mich waren alle Tokarczuk-Übersetzungen Auftragsarbeiten. Das waren nicht die Bücher, die ich mir jetzt ausgesucht hätte, aber so ist es einfach. Und man gewinnt ja auch immer was dazu. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt nur eine reine Knochenarbeit ist. Aber es sind von Anfang an nicht die Bücher gewesen, die ich mir ausgesucht hätte. Also es waren oft dann solche Arrangements mit dem Verlag, dass ich dafür dann eine andere Autorin auch noch übersetzen dürfte, an der mir sehr viel gelegen war und so. Also das, wobei ich jetzt sagen muss, wenn ich nicht zu weit dann ausgreife, ich glaube, und das hat überhaupt jetzt gar nichts mit einem Lob meiner Übersetzung zu tun, ich weiß, dass Lothar Quinckenstein und Lisa Palmes auch wahnsinnig viel Mühe in die Übersetzung gelegt haben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Olga Tokarczuk, und das sehe ich auch an der Reaktion in England und in Frankreich, von den Übersetzungen profitiert, was die Sprache angeht, weil es natürlich wahnsinnig viel ausgebügelt wird, ja, was auch durch einen Mangel an Lektorat da auf diesem weite Feld will ich mich jetzt gar nicht begeben über diese
Lektoratszustände. Aber profitiert auf dem deutschen Markt oder auf dem englischen Markt mit den Übersetzungen?
In jeder Übersetzung, weil ich glaube, dass Übersetzungen einen Schliff verleihen, wo Ungenauigkeiten sind, wo einfach deshalb, weil der Übersetzer immer in einer anderen Verantwortung steht als der Autor, ja, er kennt das Werk eigentlich sogar genauer als der Autor und muss sich natürlich vor Lektorat rechtfertigen. Wenn was nicht stimmt an der Übersetzung, wird es immer dem Übersetzer angelastet und nicht dem Autor. Ja.
Lassen Sie uns noch auf eine andere Seite von Olga Tokarczuk schauen. Sie ist als Autorin wichtig, sie ist aber auch, soweit ich das sehe, als öffentliche Person wichtig, mit ihrer Meinung in Polen wichtig. Wie schätzen Sie das ein? Welche Bedeutung hat sie in Polen für die öffentliche Meinungsbildung, Herr Quinckenstein?
Das war, glaube ich, am deutlichsten zu sehen auf den Veranstaltungen, die sie in Deutschland hatte. Das waren die Lesungen, als die Jakobsbücher gerade erschienen sind. Es waren sehr, sehr viele Polinnen hauptsächlich im Publikum. Das heißt, das ist tatsächlich zu sehen, dass Olga Tokarczuk sehr viele Leserinnen hat, die zutiefst gerührt nach der Lesung zu ihr kamen und ihr Blumen gegeben haben und immer dazu gesagt haben, wir wissen, dass sie keine Schnittblumen mögen, aber wenn sie bitte das als Zeichen einfach unserer Anerkennung, also meiner Anerkennung annehmen möchten. Ich kenne alle ihre Bücher und diese Bücher geben mir so wahnsinnig viel, dass ich ihnen dafür nur danken kann. Ihre Bedeutung für Polen ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit auch nicht hoch genug einzuschätzen, weil sie ja auch gesagt hat, dass sie diesen Nobelpreis den Polen widmet. Und das war ganz kurz vor den Wahlen. Und das hat natürlich eine ungeheure symbolische Bedeutung.
Esther Kinski, wir haben ja erfahren, dass Sie schon länger nicht mehr Olga Tokarczuk übersetzen, aber Sie beobachten die polnische Szene. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist Ihre Stimme dort?
Ja, ich meine, ich kann Lothar auch nur zustimmen, dass sie vor allem weibliches Leserpublikum hat und für viele Leserinnen eine sehr wichtige Figur ist. Und unter dem Gesichtspunkt ihrer politischen Rolle, ihrer, wenn man das politisch nennen will, der Würdigung ihrer Stimme in dem Land, ist es natürlich sehr zu begrüßen, dass sie so einen bedeutenden Preis bekommt. Ja, aber ich sehe das einfach nur, also ich habe irgendwo mit einem Blickwinkel gelesen, aus einem Augenwinkel, dass es zur Feier irgendwie freien öffentlichen Verkehr gab, für Frauen, glaube ich, sogar nur an diesem Tag, an dem sie, oder am Wochenende danach. Ja, also das sind natürlich alles unglaublich schöne Gesten und verweisen natürlich auch darauf, ja, dass sie für viele Menschen eine große Bedeutung hat. Vor allem muss ich wirklich sagen, Frauen. Ich habe sie auch auf einigen Lesungen früher begleitet, wo, möchte ich mal sagen, 95% Frauen waren und auch zum größten Teil Polinnen. Das ist einfach ein Phänomen. Und das hat aber ja wenig jetzt, sagen wir mal, mit ihrer literarischen Bedeutung zu tun, die mich mehr interessiert.
Frau Kinski, Sie muss sich wahrscheinlich nicht fragen, ob Sie heute Abend groß mitfeiern, wenn Olga Tokarczuk den Preis dann bekommt. Aber Sie, Herr Quinkenstein, wahrscheinlich bestimmt. Sie machen doch bestimmt auch eine Flasche auf, wenn heute Abend der Nobelpreis verliehen wird, oder?
Ja, Lisa Palmes und mich hat das ungeheuer gefreut, dieser Preis. Das hat jetzt nicht unmittelbar etwas mit unserer Übersetzung zu tun, aber das so mitzuerleben und das zu erfahren, das war für uns schon etwas Besonderes. Und im Namen von Lisa Palmes und in meinem möchte ich natürlich an dieser Stelle von ganzem Herzen die allerbesten Glückwünsche überbringen. Für uns ist das ein Geschenk gewesen, dass wir mitgenommen wurden auf diese große Reise über 7 Grenzen, durch 5 Sprachen und 3 große Religionen. Das hat uns sehr viel gegeben, diese knapp 2 Jahre, die wir dafür verwendet haben. Wir sind durch dieses Buch beschenkt worden.
Und heute Abend wird Olga Tokarczuk den Literaturnobelpreis bekommen. Esther Kinski und Lothar Quinkenstein haben Bücher von Olga Tokarczuk ins Deutsche übersetzt. Zuletzt erschienen ist die Jakobs Bücher im Kamper Verlag. Vielen Dank an Sie beide für dieses Gespräch.
Danke.
Danke.
Adventskalender. Etwas ist faul in der Staatengemeinschaft Europa. Und damit meine ich mal nicht den Brexit, das Problem sitzt tiefer in Robert Menasses skurrilem EU-Roman Die Hauptstadt. Die Europäische Kommission möchte ihr Ansehen aufpolieren. Damit befasst wird Fenia Xenopoulou, aus Zypern stammende Beamtin in der Generaldirektion Kultur. Gemeinsam mit einem Kollegen entwickelt sie also eine Idee, die ganz gut klingt, dann aber in den Mühlen der europäischen Befindlichkeiten zerrieben und im Kampf zwischen Kommission und Europäischem Rat vollends zu Bruch geht. Nicht besser ergeht es David de Vriend. Als Kind ist er einst von einem Deportationszug gesprungen, nun wird er in einem Brüsseler Altenheim langsam dement. Dass ausgerechnet er im Mittelpunkt des glanzvollen Kommissionsauftritts stehen soll, das weiß er zu seinem Glück gar nicht. Und zu allem Übel läuft ein Schwein durch die Straßen von Brüssel, ganz unbekümmert, wie Tiere vermutlich sind, aber mit dem Potenzial zu bezeugen, dass in Europas Hauptstadt so manche Schweinerei bis zum Himmel stinkt. Das Besondere an dem Roman ist das diebische Vergnügen, mit dem Robert Menasse alles an und in Europa in Frage stellt, was wir sonst immer als selbstverständlich hinnehmen. Fast jeder hadert mit seiner eigenen Nation und erst recht mit den übrigen. Vor lauter Alltagshektik ist längst die Idee der europäischen Gründungsväter über Bord gegangen. Und doch, Robert Menasse lässt keinen Zweifel daran, Europa ist eine gute Idee. Das Buch möchte ich meinem Freund Jonathan in London schenken. Er hat vor 3,5 Jahren gegen den Brexit gestimmt und er ist ziemlich wütend darüber, dass so viele seiner Landsleute Europa abgelehnt haben. Ich glaube nämlich, die Lektüre würde ihn ein wenig besänftigen. Der Brexit ist doof, gar keine Frage, aber Robert Menasse zeigt in seinem vielseitigen Roman, mal amüsant, mal tieftraurig, aber immer treffend, der Mensch kann planen, so viel er will, die größten Unbekannten sind der Zufall und das Schicksal.
Unser Kollege Roland Krüger verschenkt dieses Jahr Robert Menasses Roman Die Hauptstadt im Suhrkamp Verlag ist der erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn es um Nature Writing geht, um das Schreiben über die Natur, dann haben die Briten da die Nase ganz weit vorn. Und unter den Briten ist der Autor Richard Mabie nochmal einer der herausragenden Nature Writer. Jetzt gibt es ein neues Buch von ihm auf Deutsch, Das Varieté der Pflanzen, Botanik und Fantasie heißt das. Susanne Billig hat es für uns gelesen. Im Varieté, soweit ich mich erinnere, wird getanzt, gesungen, gezaubert. Es gibt Artistik. Welche Pflanzen kriegen das denn hin?
Na, sagen wir mal, Pflanzen tun hier so allerhand in dem Buch, aber es sind doch in erster Linie die Menschen, die mit Pflanzen und rund um Pflanzen singen, tanzen, zaubern. Da stellt er uns hier 30 verschiedene Möglichkeiten vor. Das geht dann beim mythischen Lebensbaum vor, der schon vor 7000 Jahren von den Sumerern dargestellt wurde in Form einer Palme, an der genau 2 Datteln hingen, platziert zwischen Gottheiten, vielleicht selbst als Gottheit verehrt. Oder der Ginseng begegnet uns, als die Europäer dem begegnet sind, da, das erzählt er hier sehr schön, da munkelte man, dass das der männlichen Mannes Potenzkraft nachhelfen könnte und da war 1 Gramm Ginseng so als Viagra früherer Zeiten dann zeitweise so viel wert wie 10 Gramm Gold. Und das alles stellt er hier vor, ganz bodenständig, aber auch die Eiche und den Apfelbaum, auch da ranken sich ja zahllose Mythen und Legenden, die er hier auffächert in dem Buch.
Und er stellt die Legenden und die Mythen, das Erzählen in den Vordergrund, vor dem Wissenschaftlichen, vor der Botanik?
Also er schreibt hier als Essayist und zwar als einer, der eben genau diese Grenze, die Sie da benennen, zwischen Fantasie und Botanik verwischen möchte. Der möchte das auflösen. Also wir haben hier kein Buch vor uns mit großen botanischen Querschnitten durch Stängel oder Blattrandformen. Es gibt Abbildungen, aber die zeigen eigentlich meistens Reproduktionen alter Gemälde. Und man kann sich dann eben fragen, ah, so wurde ein Apfelbaum damals dargestellt. So haben die Sumerer die Dattelpalme interpretiert. Und das ist eben das, was den Autor hier auch interessiert, wie nehmen wir eigentlich Pflanzen als Mitlebewesen wahr? Und da sieht er großen Nachholbedarf, das Bild der Pflanze heute wieder vielschichtiger werden zu lassen. Er beklagt hier sehr, dass die Moderne die Pflanzen zu Objekten gemacht hat und ganz aufgehört hat zu fragen, wie sich das Leben vielleicht aus der Perspektive der Pflanze anfühlt.
Und hat er dazu Einsichten, wie sich die Welt aus Sicht einer Pflanze anfühlt?
Also auf jeden Fall vielschichtiger, als wir das heute machen. Er sagt, dass eben das Projekt der Aufklärung Naturbeherrschung in den Vordergrund gestellt hat. Pflanzen sind so eine Art stumme Diener geworden, die vor sich hin vegetieren. Hübsch für die Blumenvase und nützlich für den Teller. Aber er möchte eben wissen, gibt es nicht Formen des Erkennens, des Wissensgewinns, der Annäherung, die uns zu vielschichtigeren, vielleicht auch profunderen Erkenntnissen über Pflanzen führen und nicht von ungefähr, und das zeichnet eben er sehr schön nach in dem Buch, durch die Jahrhunderte hinweg hat man sich Pflanzen auch intuitiv angenähert, gefühlsbetont, in Metaphern und Analogien. Denken wir an die Lyrik. Er zitiert hier Dylan Thomas, der schreibt sehr schön, die Kraft, die durch die grüne Kapsel Blüten treibt, treibt meine grünen Jahre. Also da sucht jemand und findet jemand so eine Art innere Verwandtschaft, eine grüne Lebendigkeit, die ihn selbst durchströmt, die Pflanze durchströmt und auf einer fundamentalen Ebene beide eigentlich ununterscheidbar macht.
Und dann steckt in dem Buch auch die These oder die Ansicht, dass es Erkenntnisweisen gibt, die der wissenschaftlichen voraus sind offenbar.
ja, voraus sind, wobei die Wissenschaft nachholt und das ist ihm auch wichtig. Also er will sich jetzt nicht jetzt esoterisch freisetzen ganz von der Wissenschaft, sondern er möchte schon auch zeigen, wie die moderne Botanik anfängt, ihr Pflanzenbild zu reformieren. Also wenn man heute beobachten kann, dass Eiben Luftwurzeln bilden und in Baumstämme verwandeln, damit sie wandern können, dann hat man eine Pflanze, die sich ganz entschlossen in ihrer Welt bewegt. Oder wenn Aaronstabgewächse nach eigenem Gutdünken ihre Innentemperatur steigen und fallen lassen können, dann tritt die Pflanze uns auch wissenschaftlich als autonomes Wesen entgegen. Man weiß heute, bei Mimosen kann man das zeigen, Pflanzen können sich erinnern, die können lernen. Und er zitiert da ganz schön am Ende des Buches einen Forscher, der sagt, Gehirn und Neuronen sind eine schlaue Lösung, aber keine notwendige Voraussetzung für Lernprozesse. Also Pflanzen haben da vielleicht ihre spezifische Art und Weise. Und es gibt keinen kategorischen Unterschied zwischen uns Tieren und den Pflanzen. Also dieser Schulterschluss zu einer neuen Botanik ist ihm auch wichtig, neben den ganzen schönen kulturhistorischen Ausflügen, die er hier macht.
Ich bin jetzt überzeugter als am Anfang, dass der Varieté-Begriff doch passt auf die Pflanzen. Nach dem, was Sie gesagt haben über das Buch von Richard Mabey, das Varieté der Pflanzen, Botanik und Fantasie, das wurde aus dem Englischen übersetzt von Christa Schünke. Es ist in der schönen Reihe Naturkunden erschienen, herausgegeben von Judith Schalansky im Verlag Mattes und Seitz. Besten Dank an Susanne Billig. Der Comedian und Autor Dirk Stermann, der ist vor Jahren als Numerus Clausus-Flüchtling nach Österreich gekommen, also wegen nicht so ganz prächtiger Schulnoten. Für ihn hat sich das gelohnt. Heute ist er Österreichs bekannteste Medienfigur, deutsche Medienfigur. Mit seinem Komikerkollegen Christoph Grissemann steht er da für smarte Brachialkomik. Dirk Stermann schreibt aber auch Romane. Der Hammer heißt sein jüngster. Unser Kollege Florian Barani hat mit ihm über dieses Buch gesprochen, aber erstmal gibt es hier den Comedian Stermann zu hören.
Mein Vater war Fleischhauer. Wir hatten eine Fleischhauerei in Duisburg in der schlechten Zeit, der Nachkriegszeit, die in Duisburg noch immer anhält. Kennt irgendjemand von Ihnen Duisburg? Unfassbar schier. Die einzige Stadt Deutschlands, die durch die Bomben im Krieg eher schöner wurde. Und ständig gab es Fleischengpässe. Nicht mal Pferdefleisch gab es. Nichts. Aber mein Vater hat eine goldene Regel. Bei uns im Schaufenster lag immer mindestens eine Wurst. Immer mindestens eine Wurst. Damit die Leute nicht dachten, wir hätten ein Fliesengeschäft.
Dirk Stermann spielt auch nach über 30 Jahren in Wien mit der Rolle des Piefkes, der stereotypen deutschen Projektionsfläche für Österreicher. Längst aber hat er sich auch als Schriftsteller etabliert. Der Hammer heißt sein fünfter Roman, der über das Leben von Josef Freiherr von Hammer-Purgstall erzählt. Wie Dirk Stermann auf die Fährten des Orientalisten aus dem 18. und 19. Jahrhundert kam? In der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Hammer-Purgstall begründete und deren erster Präsident er war, bahnt Stermann sich den Weg durch Schulklassen hindurch bis zur Büste des Orientalisten.
Ja, ich sehe das scharf geschnittene Gesicht, um nicht zu sagen, es ist eine Art Vogelgesicht von Hammer-Purgstall. Auf der Büste selber steht Josef Freiherr von Hammer-Purgstall, Orientalist, Präsident 1847 bis 1849. Und genau das habe ich damals gesehen, als ich eine nächtliche Führung hier bekommen habe, diese Büste. Und dann wurde mir ein bisschen was erzählt von ihm und dann war ich angefixt. Eine Freundin von mir war Facility Managerin in der Akademie. Sie selber hat gesagt Hausmeisterin, aber das war ihr Titel. Und sie hat mich rumgeführt nachts. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Es war stiller als jetzt.
In der Wiener Innenstadt ist heute Kopfsteinpflaster verlegt. Im Jahr 1779 sieht und riecht der 15-jährige Josef von Hammer-Purgstall nur Unrat und Müll. In Stermanns Der Hammer heißt es:
Zum Barbara-Stift musste er durch die ganze Stadt laufen. Wien war innerhalb der Bastei schon so früh am Tag in Staub eingehüllt, wie ehemals Ägypten in seine Finsternis. Seine Füße versanken im Boden, der infolge einer riesigen Ansammlung von Scheiße und der verfaulten Rückstände von Aas und Leichen halber wie Brei fast flüssig wirkte. Teile der Straße waren Sumpf.
Dirk Stermann ist komfortabler ins Kaffeehaus gelangt, wo er vom Rechercheprozess für den Roman und über das stinkende Wien zur Zeit von Kaiser Josef II. Erzählt.
Da habe ich mehrere Reisebeschreibungen gelesen von Reisenden, die Wien genauso beschrieben haben als wirklich die stinkendste Großstadt Europas. Was eben tatsächlich wohl daran lag, dass anders als in anderen Großstädten in Wien lange die Toten
innerhalb des ersten Bezirks begraben wurden, innerhalb der Stadtmauern. Und das haben die halt auch nicht so gut gemacht. Sie haben sie halt zu spät begraben, nicht tief genug, die Decke nicht richtig zu, sodass dann, da gibt es mehrere Beschreibungen, dass Leute am Stephansdom tatsächlich ohnmächtig geworden sind bei Gottesdiensten, weil halt dieser Leichendampf aufstieg.
Das Wien, das Dirk Stermann entwirft, ist in seinem historischen Detail verbürgt, aber immer von seiner unterhaltsamen Seite aus erzählt. Das gilt auch für den Protagonisten selbst, der auf seinem Weg als verbissener Student der orientalischen Sprachen über seine respektable Karriere als Gelehrter begleitet wird. Schon früh macht er aber seine Rechnung ohne die Regeln des glatten Parketts der Diplomatie, auf dem der forsche und von sich eingenommene Emporkömmling keine gute Figur zu machen versteht. Dirk Stermanns Josef von Hammer-Purgstall ist eine tragisch-komische Figur. Ihr Scheitern verursacht sie selbst.
Das war das Schöne für mich, dass ich beim Lesen seiner Lebenserinnerungen dann immer mehr so das Gefühl hatte, der ist wirklich sauer und der ist eitel. Das geht so durch. Und ich habe auch mit der Leiterin der Orientalistik in der Akademie gesprochen und die hat dann zu mir gesagt, dass sie findet, dass ich ihn charakterlich ganz gut getroffen habe. Und das ist aber natürlich für so eine Figur, über die du lange schreiben musst, gut. Dass das so jemand ist, der scheitert, weil ich finde immer Scheitern immer gut. Ich finde immer, dass was klappt, unglaublich langweilig und das, was scheitert, hat immer nicht nur das Tragische, sondern auch immer das irgendwas Komisches in sich.
Für den erfolgreichen Komiker Stermann ist das literarische Schreiben eine Befreiung. Seine Shows und Pointen müssen sitzen und auf Druck fertig werden. Beim Schreiben kann er sich Zeit nehmen und während der gründlichen Recherche in die fiktionale Welt eintauchen. Wobei man Stermann als Kritiker der österreichischen Abgründe auch auf dem Bildschirm nicht missen möchte.
Alle wieder ganz entspannt, die ganze Aufregung ist vorbei, der Wahlsonntag. Ich habe ihn verbracht wie jeden Wahlsonntag in Österreich. Ich wurde mit den Hunden gemeinsam vorm Wahllokal angekettet, während sie geweht haben und alle sind glücklich.
Dirk Stermann, sein geruchsintensiver Roman über die einst stinkendste Hauptstadt Europas, heißt der Hammer. Der Roman über Josef Freiherr von Hammer-Purgstall im Rowohlt Verlag ist erschienen und für 24 € zu haben.